Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe vom NFL Tuesday. Heute einen Tag später, nichtsdestotrotz mit dem gleichen Elan, mit dem gleichen Interesse, mit den gleichen kompetenten Leuten hier, nämlich mit mir und Christian. Hi Christian.
Hi Felix und hallo liebe Zuhörer.
Genau, wir haben natürlich Woche 13 für euch im Blick gehabt, wollen darüber sprechen, aber so wie es gewohnt seid, natürlich nicht nur einfach über die Spiele und was sich dazu getragen hat, denn wir haben natürlich viele andere Themen und das habt ihr sicherlich alle auch mitbekommen, was der NFL momentan los ist. Und das sind natürlich große Themen, über die wir heute sprechen wollen. Das heißt, Woche 13, traurigerweise auch nur noch 4 Spieltage vor uns jetzt. Die Zeit vergeht einfach, oder?
In der Tat, ja. Wer hätte das gedacht? Aber es ist ja immer so, immer wenn die NFL-Saison losgeht, ist man heiß und dann läuft es weiter und irgendwann ist dann auf einmal Dezember. Und nur noch einen Monat Football quasi, voller Schedule quasi, bevor es dann in die Playoffs hineingeht. Und dann beginnen die 7 Monate, Zeit, wo man sich, wenn man denn ein bisschen die Sachen über hat, wieder ein bisschen, Vorfreude antrainieren kann, je nachdem.
Ja, oder ab und zu mal bei uns reinhören und ein paar andere interessante Sachen hören, ein paar andere interessante Sachen, abgesehen natürlich von den Spielen, von dem Playoff-Picture, von den Begebenheiten, die sich zugetragen haben am letzten Spieltag, wollen wir natürlich darüber sprechen, wo wir letzte Folge so ein bisschen auch, ich will nicht sagen aufgehört haben, aber was wir zumindest letzte Folge aufgenommen haben, und zwar das Thema Domestic Violence in der NFL. Ein Thema, was wieder hochgekommen ist. Wir haben in der letzten Folge über Ruben Foster gesprochen, der von den 49ers entlassen worden ist. Wir waren quasi noch in der Post-Production, sprich wir haben geschnitten und die Audios vorbereitet, um die Sachen zu veröffentlichen. Da erreichte uns dann auch die Nachricht, dass Washington Ruben Foster vom Waiver Wire geholt hat. Sprich, sie haben ihn jetzt geholt, ins Team geholt. Er ist aber noch immer auf der Exempt List. Das heißt, wie lange er darauf ist, das wissen wir noch nicht. Darüber gibt es noch keine Neuigkeiten. Fakt ist aber, solange er da drauf ist, darf er nicht zum Team dazu stoßen, darf er auch nicht spielen, logischerweise.
Genau. So ein bisschen so, als wenn er gesperrt wäre. Der Unterschied ist, dass er, ich glaube, er darf zum Team, zu den Team-Facilities gehen, um so Treatments zu bekommen, ne?
Ja.
Nee, ein Workout?
Ja, der darf in den Kraftraum oder whatever.
Ja, das darf er, glaube ich, ne? Und der dürfte halt jetzt theoretisch, wenn jetzt beim Teampsychologen Sitzungen haben oder sonstige Geschichten. Und er wird halt weiter bezahlt, was natürlich für ihn persönlich auch interessant ist, da ja noch in seinem Rookie-Vertrag drin ist. Also so quasi so eine Sperre Light, wenn man so möchte, ist eingeführt worden mit Ray Rice damals in 2014, glaube ich, oder? Was tue ich mich da jetzt?
Also das war auf jeden Fall der letzte große Fall, bei dem das zu tragen kam. Ich glaube nicht, dass es durch ihn eingeführt wurde, wenn ich mich zurückgehe.
Ja, hatte ich jetzt gerade so im Kopf, aber jetzt bin ich gerade auch selber am Zweifeln. Auf jeden Fall, solange er da drauf ist, zählt das nicht zu seiner Sperre hinzu. Also es ist jetzt quasi nicht wie jemand, der in Untersuchungshaft sitzt, wo dann die Zeit später angerechnet wird. Dem ist nicht so. Michael Kendricks war, glaube ich, der letzte aktuelle Fall, der auf der Liste gelandet ist, nachdem er mit seinem White-Collar-Crimes, also mit seinem Insider-Training, was er hatte, als es bekannt geworden ist, wurde er auf diese Liste, glaube ich, gepackt und quasi bis seine Sperre evaluiert wurde. Und so wird es jetzt auch mit Kareem Hunt laufen. Er ist auf dieser Liste, bis die Sperre verhängt wird, dann wird er die Sperre absetzen und höchstwahrscheinlich auch irgendwann wieder in der NFL spielen.
Höchstwahrscheinlich, wo du es gerade angesprochen hast, Kendricks darf jetzt wieder bei den Seattle Seahawks spielen. Das heißt, der Linebacker, der wie gesagt Insider-Trading begangen hat, darf wieder zu den Seattle Seahawks, die ihn dann aufgenommen hatten. Washington hat dadurch natürlich sehr, sehr viel für Furore gesorgt, dadurch, dass sie Ruben Foster aufgenommen haben, relativ schnell, sprich als er quasi noch auf dem Waiver Wire war, haben sie ihn sich geschnappt. Das sorgt natürlich für Kontroversen. Team wie Washington, die natürlich auch eine gewisse Vergangenheit haben, das Ganze dann auch extrem schlecht gehandelt haben. Es gab mehrere Aussagen von ja, wichtigen Personen innerhalb des Teams, die gesagt haben, okay, ist jetzt nicht so ein großes Ding. Außerdem
ja, Doug Williams, der ja. Vice President of Football Operations, glaube ich, hat gesagt, dass es Spieler gibt, die deutlich schlimmere Dinge getan haben, nur weil die Medien davon nicht wissen, aber sie spielen trotzdem noch, wo man sich denkt so, ja gut, das, tja, inwiefern ist das relevant, ne? Das ist so die Frage, die man sich da stellt.
Genau, und jetzt kam eben auch noch raus, dass Bruce Allen, das ist der Präsident des Teams, für alle, die ihn vielleicht noch in Erinnerung haben, es war der, der den Namen seines Starting Quarterbacks Cousin nicht kannte. Er nannte ihn ja immer gerne Kurt auf der Pressekonferenz. Er ist jetzt also derjenige gewesen, der interne Ermittlungen angestoßen hatte, bevor eben Ruben Foster unter Vertrag genommen wurde, beziehungsweise vom Waiver Wire gezogen wurde, und hat seine Connections in Florida, denn er war ja mal GM der Buccaneers, genutzt, um eben interne oder eigene Ermittlungen anzustellen und ist dann zu dem Schluss gekommen, das hat er jetzt öffentlich auch gesagt, dass er eine andere Geschichte von Ruben Foster dadurch erfahren hat, beziehungsweise die Umstände für ihn sich anders darstellen, als es berichtet wurde, und er deswegen sehr sicher war, diesen Spieler dann auch zu holen ins Team, nach Washington zu holen. Es ist sehr, sehr undurchsichtig, was Bruce Allen da ja ermittelt haben möchte. Das wissen wir nicht. Auf jeden Fall hat er offensichtlich ein anderes Bild gefunden von Ruben Foster. Nichtsdestotrotz ist es ein ja beschämendes Zeichen eigentlich, dass das Team einen Spieler wie Ruben Foster, der zum zweiten Mal aufgeregt geworden ist, mit häuslicher Gewalt vom Waiver Wire holt und ins Team holt und so eine direkte zweite Chance gibt, ohne dass dieser Spieler, wie gesagt, er ist auf der Liste des Commissioner, aber ohne dass dieser Spieler ja irgendwie sich erklären müsste, irgendetwas sagen müsste, so ein neues Zuhause bietet.
Ja, definitiv. Also es ist, was mich dabei halt wirklich extremst frustriert, ist die Langsamkeit, mit der die NFL sich an den derzeitigen Narrativ anpasst. Narrativ ist vielleicht auch das falsche Wort. Diskurs im Prinzip, ne? Also durch die MeToo-Bewegung hat sich ein ziemlich anderer Blick auf Machtstrukturen und natürlich dann auch zwangsläufig auch auf häusliche Gewalt entwickelt. Und die NFL tut natürlich nur das, was ihre Fans halt auch quasi wollen, zumindest denkt sie immer bei jeder Handlung, was die Fans da wohl für zu sagen hätten, denn die Fans sind schließlich die da am Ende dann den Sport finanzieren. Und meines Erachtens sind sie da ein bisschen sehr langsam, um das zu realisieren. Abgesehen davon, dass es natürlich eine ethische Komponente hat, die überhaupt nicht diskutabel ist, ne?
Absolut. Also bei Ruben Foster als auch bei Kareem Hunt, wo wir gleich noch zu kommen, müsste die NFL einfach sagen, oder es dann zumindest im nächsten CBA versuchen zu verhandeln. Wenn ein Spieler auf diese Liste kommt vom Commissioner, entfällt das Waiver Wire in dem Moment. Wenn er irgendwann dann freigesprochen werden sollte vom Commissioner, sprich er bekommt eine Sperre, die sportlich ihn untersagt, bei einem Team zu unterzeichnen. Wenn er die abgesessen hat, kann er meinetwegen nochmal durchs Waiver Wire gehen oder eben generell einfach nur als Free Agent dann auf der Straße landen. Dann können die Teams von mir aus sich drum kümmern oder sich nochmal überlegen, ob sie den Spieler holen. Aber dieses Zeichen, dass er als normaler, wenn man so will, Spieler behandelt wird, der von einem Team entlassen worden ist, dann aufs Waiver Wire kommt und dann kann sich dann das Team erstmal diesen Spieler holen, bevor irgendwas in dieser Situation oder unter diesen Umständen überhaupt erstmal geklärt ist. Und das verfälscht in meinen Augen einfach nur die Tatsache, dass Ruben Foster zum wiederholten Male dieser Frau Gewalt angetan hat, offensichtlich nicht in der Lage war, das zu realisieren, was er da macht, offensichtlich es ihm auch relativ egal ist, offensichtlich er ein, ja, Problem für sich und für andere in seiner Umgebung darstellt und dass das einfach so hingenommen wird und dass man erstmal sagt, okay, ist auf der Liste und jetzt schauen wir erstmal, wie es weitergeht und dann ist er aber wahrscheinlich bei Washington, sobald er die Strafe abgesessen hat, weil die hatten das Recht, ihn jetzt zu claimen. Also das ist für mich, erschließt sich mir einfach nicht. Das macht für mich absolut keinen Sinn.
Ja, dann nochmal eben kurz da reinspringen, weil viele, das hatten wir, da haben wir auch letzte Woche schon mal kurz angesprochen, wir hatten da schon mal ein paar Diskussionen drüber. Ich habe da jetzt auch nochmal die Zahlen so grob recherchiert, sag ich mal, was Falschanschuldigung angeht bei sexueller Gewalt und Domestic Violence Fällen in den USA. Und was ich da so gesehen habe, bewegen sich die Zahlen ähnlich wie in Deutschland bei Falschbeschuldigungen bei sexueller Gewalt, Übergrifflichkeit oder wie auch immer. Und ich habe Zahlen gesehen, die so zwischen 2% und teilweise auch bis zu 10% liegen. Sprich, Falschanschuldigungen sind in 9 von 10 Fällen statistisch gesehen, nein, nicht Falschanschuldigungen, Entschuldigung, Beschuldigungen bei sexueller Gewalt und bei häuslicher Gewalt sind nur bei 1 von 10 Fällen, mein Gott, Falschanschuldigungen. So.
Ja.
Und das ist der Grund, warum wir nicht immer mit diesem Ding Vorverurteilung quasi uns so richtig aufhalten, weil es in den meisten Fällen nun mal so ist. Und weil in den allermeisten Fällen sowieso halt keine wirkliche gerichtliche Einigung bei rumkommt, weil halt irgendwie ein Settlement gemacht wird, also sprich halt außergerichtlich sich geeinigt wird und eine Strafe gezahlt wird. Und dementsprechend haben wir da halt eine relativ starke Meinung zu.
Absolut. Und vor allen Dingen, was zwei Punkte sind für mich ganz, ganz entscheidend da. Der eine Punkt ist, das Opfer spielt in diesen Fällen, und das war bei Ray Rice schon so, das ist bei Ruben Foster so, das ist bei Kareem Hunt jetzt so, nie eine Rolle. Es taucht nie auf. Man spricht nie darüber, dass es auch ein Opfer gibt in dieser Geschichte, sondern die einzigen Narrative, die sich dann um diese Fälle bilden, sind: Oh, Ruben Foster wurde, welches Team wird ihn wohl aufnehmen? Nimmt ihn ein Team auf? Oh, Washington hat's gemacht. Kareem Hunt, ist seine Karriere vorbei? Hat er nochmal eine Chance? Sollte er nochmal eine Chance bekommen in der Liga? Das sind alles Sachen, die sind völlig irrelevant und völlig gehen völlig dran vorbei. Und wenn man weiterhin so argumentiert, wird man auch keine Änderung in diesem Problem herbeiführen können. Es wird sich niemals was ändern, wenn man immer sozusagen die Täter in dem Moment in Schutz nimmt, beziehungsweise versucht zu entschuldigen. Auch das hört man und liest man ja auch, ob es in Amerika ist oder auch ganz viel hier in Deutschland. Absoluten Bullshit zu versuchen, den Spieler zu entschuldigen, zu sagen, oh, er hat einen schwierigen Hintergrund gehabt. Viele NFL-Spieler haben einen schwierigen Hintergrund, dann kann man das vielleicht entschuldigen. Oder das ist vielleicht eine Erklärung dafür, warum er auf einmal eine Frau mehrfach schlägt. Nein, es ist nicht. Es ist einfach ein gesamtgesellschaftliches Problem. Und dieses gesamtgesellschaftliche Problem löst man nicht, indem man immer die Diskussion startet, indem man von dem Täter in dem Moment versucht, eine Erklärung zu erzwingen oder versucht zu sagen, okay, sich Gedanken darüber macht, hat er nochmal die Möglichkeit, hat er nochmal die Chance, whatever, wie kann die Liga damit umgehen und so weiter und so fort. Ist völlig irrelevant in der Situation. Die Leute haben ihr Recht, sportlich weiter diesen Sport zu tun, erst einmal verwirkt und können nur hoffen, dass sie jemand nochmal in dem Moment begnadigt. Denn was auch immer wieder kommt und was wir auch mehrfach jetzt gehört hatten, dass Leute sagen, ja, okay, Vorverurteilung, das, was Christian gerade gesagt hat, darf man ja nicht machen und so weiter und so fort. Bevor man ihn nicht schuldig gesprochen hat, sollte die Unschuldsvermutung gelten etc. pp. Nein, ist nicht der Fall, denn wir reden hier von der NFL und die NFL ist ein Unternehmen. Die NFL ist nicht der oberste Gerichtshof in Amerika und ist auch nicht irgendein Gericht in Florida, was über irgendeinen Fall entscheidet, sondern es ist ein Unternehmen, das eine gewisse Policy einführen kann, das für eine gewisse Policy stehen kann und sagen kann, wir möchten das nicht. Und wenn das vorkommt, haben wir das Recht zu sagen, wir möchten dich nicht mehr in unserem Unternehmen haben. Und dieses Recht hat die NFL. Und die NFL kann sagen, du bist raus. Das, wie jedes andere Unternehmen würde so handhaben, wenn irgendein Top-Manager, der dementsprechend auffallen würde, würde er nie mehr in diesem Unternehmen einen Job bekommen. Sehr wahrscheinlich. Also ich hoffe es zumindest, und natürlich gibt es auch da sehr viele andere Fälle, aber da kann man von mir aus dann mit der NFLPA arbeitsrechtlich gegen vorgehen. Aber trotzdem hat vorher erstmal die NFL das Recht, sozusagen ein Hausrecht, und zu sagen, möchte ich nicht, ciao. Aber was machen wir? Gesellschaftlich, wir machen, drehen das Ding wieder um, reden über Sachen, die völlig uninteressant sind in der Situation, beleuchten nicht das Problem und beleuchten vor allen Dingen nicht das Opfer. Und das ist das, was mich am meisten nervt, da an der Tatsache, dass Ruben Foster jetzt bei Washington ist. und Kareem Hunt eben.
Ja, so. Ich kann das schon nachvollziehen. Ich muss auch sagen, ich habe da auch einen Moment für gebraucht, um das so komplett zu internalisieren und diese Trennung halt hinzukriegen zwischen NFL als Unternehmen und gesellschaftliche Verurteilung, ne? Und da ist halt definitiv, ist da ein Unterschied. Das ist ein Unternehmen und ich meine, stellt euch mal vor, wenn jetzt euer Arbeitgeber oder euer Chef jetzt meinetwegen, der jetzt in einem zweiten Level sitzt oder so, wenn der durch so eine Geschichte auffallen würde, ist es in der Regel halt auch so, dass die Leute dann, wenn sowas innerhalb einer Firma bekannt wird, Schwierigkeiten zumindest haben, tatsächlich weiter dort beschäftigt zu sein. Denn das schlägt natürlich auch aus Betriebsklima und so weiter. Und die NFL ist halt auch ein Unternehmen, da hast du vollkommen recht. Meines Erachtens muss da irgendwie eine grundsätzliche Anpassung geschehen an den Policies, wie man damit umgeht. Denn ich finde halt auch eine 6-Spiele-Sperre ist halt nicht etwas, das wirklich abschreckend ist. Ne? Das ist ja auch das Problem. Und es ist halt ein Riesenunterschied da, ob man jetzt Weed raucht, ne, oder selbst man wegen Performance-Enhancing-Drugs nimmt. Dafür ist man 4 Spiele gesperrt und dann das 1,5-fache kriegt man dann als Strafe, wenn man gewalttätig wird gegenüber Frauen. Ist mir in dem Moment ehrlich gesagt, naja gut, das ist eine andere Qualität gegenüber Frauen, weil Frauen halt in der Regel sowieso schon mehr Gewalt abkriegen.
Ja.
Aber Gewalt ist halt ein anderes Level für mich, als es Drogenvergehen sind. Oder meinetwegen jetzt Luft rauslassen auf einem Ball, das ist dann klar, Integrity of the Game ist dann immer das Stichwort, ne? Aber okay, wir gehen gerade echt relativ lang in eine gewisse Richtung rein. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt.
Es ist ja auch eine wichtige, weil die Richtung einfach immer wieder schief läuft in meinen Augen und das gesellschaftliche Problem, das wir einfach haben mit einer, wenn man so will, toxischen, maskulinen, patriarchalen Gesellschaft, in der wir leben, in der das immer wieder vorkommt, das kann man nicht ändern, wenn man jedes Mal das Problem so versucht, nicht anzugehen, wie es momentan der Fall ist in der Liga. Denn der nächste Fall ist ja Kareem Hunt, was dann am Wochenende rauskam. Und zwar Kareem Hunt, Running Back der Kansas City Chiefs zu dem Zeitpunkt noch, hat bereits, ich glaube, es war im Februar, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ne?
Ja.
Im Februar in einem Hotel in Cleveland eine Frau geschubst, getreten, geschlagen, vor allen Dingen am Boden liegend getreten. Das Video wurde von der Polizei gesichtet in Cleveland. Die Polizei hat interessanterweise oder beschämenderweise...
Die Polizei hat das nicht gesehen.
Doch, die Polizei hat es gesehen, hat keine Anklage erhoben und hat auch keine weiteren Questions gestellt. Die Polizei hatte das Video.
Die hätten das nicht geholt, weil sie eben Misdemeanor war, hätten sie es nicht eingefordert.
Nee, ich habe jetzt noch im Bericht gesehen, dass die Cleveland PD das Video hatte und keine Anklage erhoben hat. Vergleich nochmal zu Ray Rice. In dem Fall wurde, nachdem man das Video gesehen hat, erstaunlicherweise Ray Rice und seine Verlobte damals angeklagt, auch beschämt hoch 10. Auf jeden Fall, das Video wurde gesichtet, man hat nichts weiter getan, sprich die Polizei. Die NFL hat versucht, an das Video zu kommen. Kansas City hat versucht, an das Video zu kommen. Beide ohne Erfolg. Kansas City hat daraufhin Kareem Hunt interviewt, hat gefragt, okay, was ist da gelaufen? War da was? Hast du dich irgendwie verhalten, was gegen die Regularien der NFL, gegen die Regularien in deinem Vertrag natürlich auch verstoßen hätte? Er hat dann natürlich gesagt, nein, habe ich nicht. Und dann hat ein Boulevard-Magazin oder ist es überhaupt ein Magazin?
Nee, ich glaube nicht, dass sie jemals was im Print hatten. Also TMZ, das ist eine Seite, die kennen wahrscheinlich auch alle. Das ist so das Paparazzi-Portal quasi der USA. Ne?
Hat das Video für $90,000? War das
90? Achso, das habe ich gar nicht mitbekommen, wie viel die bezahlt haben.
Nein, $90,000. Das Video erworben, wie, das möchte man lieber auch nicht wissen. Daraufhin wurde es publik und Kansas City hat Kareem Hunt rausgeworfen mit dem offiziellen Statement, nicht, dass sie darüber enttäuscht waren, dass er die Frau geschlagen, getreten und geschubst hatte, nein, sondern mit der auf Grundlage dessen, dass er das Team angelogen hatte, als man ihn im Februar interviewt hatte zu diesem Vorfall.
Ja, Kareem Hunt wirklich ging extrem ungeschickt, beziehungsweise auch... Naja.
Ja, Kareem Hunt, sorry, eine kurz noch, um das abzuschließen. Kareem Hunt ging jetzt durchs Waiver Wire, ohne von einem Team aufgenommen zu werden. Und so ist der Stand der Dinge dort.
Wobei ich mir ziemlich sicher bin, wenn Ruben Foster letzte Woche, wenn der Vorfall nicht gewesen wäre, dann wäre Kareem Hunt mit Sicherheit von Washington, obwohl er, ich weiß nicht, die sind jetzt Running Back-mäßig mit Adrian Peterson, aber trotzdem hätte es mich, ich glaube, wenn der Ruben Foster-Incident nicht gewesen wäre, dann wäre das anders gelaufen diese Woche.
Gut möglich.
Das war dann zu viel PR-Nightmare auf einen Schlag, um bei, da nochmal sowas zu haben.
Bei einem Team wie Washington durchaus möglich.
Ja, nee,
genau. Die NFL, wie gesagt, du hast es gerade eben angesprochen, hat relativ wenig gemacht im Vergleich dazu, was die NFL in den vergangenen Jahren gemacht hatte, wenn irgendwelche Skandale aufkamen. Hat, wie gesagt, versucht, das Video zu bekommen, haben gesagt, okay, wir bekommen es nicht. Sie haben quasi angefragt, höflich, ähnlich Kansas City. Eigentlich, nach dem, was ich gerade eben gesagt habe, wäre es jetzt Quatsch, weiterzureden, was man hätte machen können oder wie es hätte weiterlaufen können. Aber trotzdem vielleicht, Christian, die Frage, ist es ein fadenscheiniger Erklärungsversuch von der NFL, um sich selbst so ein bisschen reinzuwaschen in dem Moment für dich?
Es ist schwierig abzuschätzen, finde ich, weil zum einen hat die NFL ja angeblich super viele ehemalige FBI-Ermittler in jedem Markt, wo ein Team quasi beheimatet ist. Mhm. Sprich, ich glaube sogar zwei sollen es jeweils sein und dann 2x32, 64 ehemalige FBI-Agenten oder irgendwie erfahrene Private Detectives oder wie auch immer. Natürlich kommt man irgendwann immer an den Punkt, wo man sich fragen muss, ist irgendwo auch was legal oder nicht, denn ich glaube, der Kauf von TMZ von dem Video war mit Sicherheit nicht ganz legal, denn TMZ wird das Video nicht von der Kette gekauft haben, von der Hotelkette oder von dem Hotelbesitzer, sondern von irgendeinem Mitarbeiter, der da irgendwie dran kam und sich eine Kopie gezogen hat.
Oder von einem Police Detective.
Oder von einem Police Detective, ja.
Was dazu also verdienen wollte.
Höchstwahrscheinlich nicht legal gewesen sein. Dementsprechend würde ich auch nicht sagen, dass die NFL da jetzt fehlt mir das Wort dafür, beschuldigt werden sollte, dass es nicht getan hat, wenn sie etwas Illegales nicht tut. Das Problem ist, sehe ich halt eher daran, dass sie halt generell diese Fälle meines Erachtens immer nur so handhaben, wie wahrscheinlich es ist, dass sie publik werden. Denn wir können, glaube ich, davon ausgehen, dass deutlich mehr Geschichten passieren in der NFL, als die bekannt werden in den Medien. Und halt in der Regel nur dann halt auch reagiert wird, wenn es halt irgendwie einen nationalen Fokus bekommt.
Absolut. Also ich glaube, das was schiefgelaufen ist am Anfang, und das ist eben das Beschämende, dass die Polizei in Cleveland keine Anklage erhoben hat, beziehungsweise auch keine.
Aber es ist geltendes Recht, glaube ich, ne? Also das, ich glaube nicht, dass sie sich da.
Ja, aber wenn man das Video sieht, muss man sich die Frage stellen. Ich bin jetzt kein Rechtsexperte und schon gar nicht im amerikanischen Recht, aber wenn ich mir das Video anschaue, frage ich mich, warum gab es da keine weiteren, zumindest auch Befragungen? Die dann offiziell in ein Protokoll irgendwo eingehen müssen. Und da hätte man mit Sicherheit eher die Chance gehabt, vielleicht daran zu kommen. Jedes
ja, soweit ich weiß, ist es halt ein Misdemeanor gewesen und kein Felony. Der Unterschied Misdemeanor ist halt eine Sache, die auf staatlicher Ebene, glaube ich, gehandhabt wird. Und Felony sind halt überregionale Geschichten. Ich muss auch dazu sagen, ich bin da auch wirklich nicht super bewandert drin. Und mein Kenntnisstand war halt der, dass das Police Department das Video eben nicht gesehen hatte, weil es eben ein Misdemeanor war. Aber wenn du, da bin ich, will ich mich nicht darauf festlegen. Mein Eindruck der ganzen Geschichte war der, dass das Police Department sich da nicht unbedingt falsch verhalten hat. Oder unüblich.
Okay, also gut, da habe ich eine andere Meinung und ich glaube, hätten sie was in die Wege geleitet, wäre es auf jeden Fall auch möglich gewesen für die Teams und vor allen Dingen für die NFL in dieses Video zu kommen, denn Kansas City hätte einfach nur bei den Cleveland Browns einmal anfragen müssen, hey, euer Private Detective, euer Security Manager, von dem jedes Team mehrere Leute hat, kann der bitte mal zu seinen lokalen Kontakten in Cleveland die Arme ausstrecken und sagen, hey Leute, bitte, weil nichts anderes machen die Teams sonst auch immer.
So läuft es angeblich auch in der Regel, genau.
Ja, genau. Mhm. Also sonst würden ja auch Teams von der Westküste nicht über gewisse Sachen informiert werden, die meinetwegen in Florida passieren. Da geht man Hand in Hand und jedes NFL-Team hat dann sehr, sehr starken, großen Apparat von, wie du auch eben gerade sagtest, ehemaligen Cops, FBI-Leuten, Military-Leuten, also Leute, die wissen, was sie tun, die auch eine gewisse Kriminalitätsschulung oder Erfahrung haben und natürlich auch gewisse Kontakte haben, besonders zu den örtlichen Behörden. Von daher ist es relativ schwach, diese Erklärung für mich. Okay. So viel dazu. Möchtest du noch was dazu loswerden, Christian, zu diesem Thema?
Nein.
Was uns, müssen wir auch dazu sagen, sehr, sehr, zu häufig zu längeren Telefongesprächen geführt hat, weil für uns das beide auch ein Thema ist, was uns nahe geht, beziehungsweise was uns auch nicht kalt lässt und was auch nicht abgetan werden kann, vor allen Dingen nicht mit so fadenscheinigen Erklärungen, wie der arme Typ kam aus ganz schwierigen Verhältnissen und sein Vater war schon ganz früh im Gefängnis und so. Das sind alles schwere Sachen und die tun einem sehr leid, diese Viten, aber es ist keine Erklärung für sowas.
Ja, die Sache ist, es ist einfach wirklich ein gesamtgesellschaftliches Problem, was Gott sei Dank immer mehr in den Fokus rückt, durch viel Arbeit von vielen Feministinnen und halt auch generellen Beobachtungen natürlich von ganz vielen Menschen. Was mich wirklich, also das ist für mich halt ein Fakt, okay, Patriarchat nicht und so weiter, da gibt es natürlich auch Menschen, die unterschiedliche Meinungen haben, ob wir in einer patriarchalen Gesellschaft leben.
Ja.
Wenn man sich viel mit dem Thema beschäftigt, muss man meines Erachtens zu dem Schluss kommen, dass wir in einer patriarchalen Gesellschaft leben. Können wir gerne mal irgendwie privat drüber reden. Wenn irgendjemand da Interesse dran hat, dann kann ich euch auch vielleicht ein paar Tipps geben, wenn ihr da euch weiter zu informieren wollt. Alles egal. Was mich wirklich am meisten stört an der ganzen Geschichte, vielleicht auch, weil ich das einfach weiß, wie oft solche häuslichen Gewaltgeschichten vorkommen, ist, dass die NFL, halt so viel Unwahrheiten halt immer sagt. Man erinnert sich an dieses No More Video zurück. Das habe ich dann auch ja bei Twitter rausgehauen, dass die NFL produziert hat mit ehemaligen Spielern, mit aktuellen Spielern. In 2014 war das, glaube ich, und keine häusliche Gewalt mehr, er wollte es doch nicht und was auch immer für Aussagen da genannt wurden. Und am Ende kommt halt nichts dabei rum, denn auch wenn die NFL vielleicht einen Tacken besser geworden ist im Umgang mit häuslicher Gewalt, ist es halt wirklich nur ein Tacken meines Erachtens. Und die Aussage, die sie damals getroffen haben mit dem großen Stichwort No More, nicht mehr, der wird sie halt auf keinen Fall gerecht. Und das ist halt das, was ja halt so eine gewisse Hypocrisy, Heuchelei dann in dem Moment, die mich halt wirklich sehr daran stört.
Absolut. Kommen wir, Christian, zu sportlichen Themen, die wir natürlich auch noch haben. Denn fangen wir auf jeden Fall an mit der großen Nachricht. Und um jetzt alle mal, um das mal einzuläuten, dass wir hier einen kleinen Cut haben zum Sportlichen, bringe ich mal wieder unseren Breaking News Drop, Christian.
We begin today with Breaking News.
Aaron Rodgers, das ist die Breaking News, ist Head Coach, Offensive Coordinator, GM der Green Bay Packers vor kurzem geworden. Glaube ich, 10 Minuten ist es her, nachdem er Mike McCarthy rausgeschmissen hat. Nein, Scherz, Mike McCarthy wurde entlassen, Head Coach der Packers. Seit 2006 übrigens Head Coach der Green Bay Packers und meiste Zeit auch Offensive Coordinator, Playcaller. 125 Siege zu 77 Niederlagen und 2 Unentschieden. Ein Unentschieden übrigens aus dieser Saison. Super Bowl in 2010 gewonnen in jetzt knapp 13 Jahren, wenn man diese Saison nicht ganz mitzählen kann. 4-mal nur die Playoffs verpasst, jetzt aber dieses und letztes Jahr 2-mal in Folge. Und das hat dazu geführt, dass die Green Bay Packers bei 4-7-1 nach der Niederlage gegen die Arizona Cardinals den Knopf betätigt haben und die Tür ging auf, die Falltür im Boden und Mike McCarthy ist weg. Überraschend für ihn kam es, so hat man gelesen. Überraschend für mich auch, muss ich sagen. Auch überraschend für dich, Christian?
Dass er als Head Coach die Green Bay Packers verlassen musste nach dieser Saison, wäre für mich nicht überraschend gewesen, denn ich habe, glaube ich, vor 1,5 Monaten oder so, also vor 6 Wochen oder so, haben wir auch mal darüber gesprochen, dass der Green Bay Head Coaching Job von McCarthy sehr in Gefahr ist, sehr warm wird, wie es dann immer so schön heißt. Dass es in der Saison passiert, ist tatsächlich ein bisschen überraschend, wobei es halt nach einer Niederlage gegen Arizona, die ja um den Top-Pick im Draft halt konkurrieren, dass es dann passiert, ja, ich weiß nicht, es war schon überraschend, dass es in der Saison passiert, denn McCarthy war auch der zweite Coach überhaupt, der in einer laufenden Saison gefeuert wurde, wenn er zuvor mit dem Team einen Super Bowl gewonnen hat. Also das war schon eine historische Sache, wenn du so willst.
Genau, und er hat auch die große Übergangsphase ja auch sehr gut gemeistert bei den Green Bay Packers, das darf man auch nicht vergessen, von der Ikone Brett Favre zu Aaron Rodgers, wo viele auch gesagt haben, okay, ja, er jagt Brett Favre vom Hof, jetzt Aaron Rodgers, können wir dem trauen, dem raten, dann entwickelt sich Aaron Rodgers zu dem vielleicht größten, beziehungsweise zumindest zu dem besten, was seine Fähigkeiten angeht, Quarterback unserer Generation. Jetzt eben nach der Niederlage gegen Arizona, Mike McCarthy raus aus Green Bay, Joe Philbin übrigens, das sei noch erwähnt, ehemaliges
Head Coach
von den Dolphins, übernimmt das als Interims Head Coach. Joe Philbin erkennt, ich muss mich immer wieder dran erinnern, wie er damals, das kam dann auch bei Hard Knocks mit den Miami Dolphins, Vontae Davis getradet hat zu den Indianapolis Colts und Vontae Davis wirklich in Tränen ausgebrochen ist und als erstes meinte, er muss jetzt seine Großmutter anrufen. Das ist also der Head Coach Joe Philbin. Er wird es übernehmen. Er muss sich jetzt mit Aaron Rodgers rumschlagen, denn die Gerüchteküche brodelt natürlich, Christian, in Green Bay, Wisconsin, dass Aaron Rodgers sozusagen der, kann man sagen, Königsmacher oder zumindest der Strippenzieher ist im Hintergrund. Glaubst du das überhaupt?
Ich glaube das schon ein bisschen lang, glaube ich. Ich glaube, dass Aaron Rodgers nicht der leichteste Charakter ist für einen Coach. ich habe da keine wirklichen Beweise für, aber es sind halt vermehrt Dinge, die man hört. Und das ist vielleicht auch nicht ganz fair, dass mich das zu einer gewissen Meinung dann führt, aber es tut sie halt nun mal zwangsläufig. Und ich meine, ich habe ihn noch nie persönlich getroffen. Da wird es natürlich schwer, mir ein persönliches Bild zu machen. Wir müssen uns halt nun mal auf das stützen, was berichtet wird und vielleicht versuchen, so ein bisschen rauszufiltern. Was nicht heißt, dass er, glaube ich, ein komplettes Arschloch ist. Das will ich damit überhaupt nicht sagen. Aber ich glaube, es ist nicht so ganz leicht. Und dass er unzufrieden ist, das hat er jetzt schon in den letzten 2 Jahren häufig durchblicken lassen. Jetzt kommt halt auch noch der Misserfolg hinzu, den McCarthy jetzt eingefahren hat, mehr oder weniger. Aber man muss auch davon nicht vergessen, dass es halt auch schwierige Saisons waren. Denn dieses Jahr haben wir einen ziemlich krassen Receiver-Overhaul gehabt. Nelson wurde weggetradet, beziehungsweise cuttet, ne? Noch nicht mehr getradet, oder? Ja, ich glaube, er wurde gecuttet. Nun ja, insofern 2 Jahre. Letztes Jahr war Roger, was letztes Jahr, wo er sich das Schlüsselbein gebrochen hatte?
Ja.
Ja, genau. Ist dann, weiß nicht, 4, 5 Spiele ausgefallen. Dieses Jahr hat er die Probleme mit seinem Knie gehabt und war da lange Zeit nicht bei voller Leistungsfähigkeit. Insofern kann man McCarthy da auch durchaus ein bisschen zusprechen, beziehungsweise so einen kleinen Bonus geben. Denn insgesamt hat er mit 60,6% der gewonnenen Regular Season Games, ich glaube, das viertbeste Ranking aller Green Bay Coaches ever eingefahren. Und der durchschnittliche Wert ist, glaube ich, 55,3% der Spiele gewinnt Green Bay in der Regular Season. Also insofern, die Zahlen sind eigentlich alle gar nicht so besorgniserregend. Aber schlussendlich wundert es mich nicht, dass er halt weg ist. Denn die Packers brauchen da einen gewissen Neustart, um die silbernen Jahre, die silbernen Footballjahre von Aaron Rodgers gescheit anzugehen. Und das wird natürlich eine interessante Sache sein, weil er der Headcoach wird. Ne?
Das wird auf jeden Fall interessant. Und deswegen für mich auch die Entlassung jetzt verstehe ich nicht so ganz. Also, dass er nach der Saison das Team verlassen hätte, wahrscheinlich, die Zeichen hatten sich verdichtet. Das hätte mich jetzt nicht überrascht, wenn sie jetzt nach der Saison gesagt hätten, danke Mike McCarthy, fahr über die Straße, die wir nach dir benannt haben, raus und wir suchen uns jemand anderen. Würde mich nicht überraschen. Dass man es jetzt gemacht hat, kurz vor Ende der Saison, macht für mich absolut überhaupt keinen Sinn, strategisch gesehen, ja, für das Team. Weil für Mike McCarthy macht es ein bisschen Sinn. Er kann sich so ein bisschen, weil er jetzt eben nicht mehr unter Vertrag ist, kein Tampering bestehen würde, kann er mit Teams in Kontakt treten. Nichtsdestotrotz ist es auch so, dass Teams, die einen neuen Trainer suchen, jetzt ja auch nicht anfangen, 2 Wochen vor Ende der Saison oder erst in der Offseason sich zu überlegen, was für einen Trainer wollen wir haben, sondern das schon sehr, sehr lange tun. Beispiel die Cleveland Browns. Die überlegen jetzt ja nicht erst seit gestern, wer wird neuer Head Coach, sondern das überlegen die vielleicht sogar schon in den Wochen, bevor sie Hugh Jackson gefeuert haben. Das heißt, dieser Prozess bei den Teams, die einen neuen Coach haben wollen, der ist schon längst angestoßen. Dann ist es so für die Teams, dass sie die Rooney Rule beachten müssen. Für alle, die das noch nicht gehört haben, ist es eine Regel, dass mindestens ein Trainer oder vielleicht ja auch Trainerin bald mal einer Minorität angehört werden muss in dem Bewerbungsprozess. Das heißt, man kann jetzt nicht einfach sagen, okay, ja, Cleveland hebt den Finger und sagt, wir nehmen Mike McCarthy unter Vertrag, das geht nicht. Und bei anderen Coaches, die die Green Bay Packers gerne jetzt hätten als neuen Head Coach, die jetzt aber noch unter Vertrag sind, mit ihren Teams unterwegs sind, die können sie auch nur nicht offiziell ansprechen, weil sie sonst eben gegen die Liga-Regel stoßen würden, eben dieses Tampering.
Ja, sie können aber halt Coaches aus dem College anwerben.
Ja,
wenn
aber
das gar nicht so
das?
Passiert. Ja, das ist die Sache. Willst du das? Alle reden vom nächsten Sean McVay, dem jungen Mastermind, und den kann man natürlich vielleicht auch im College finden. Ich denke aber eher, dass die Packers es nicht machen werden. Tja, aber du hast halt einen Head Start, ne? Den hast du halt schon.
Ja,
du hast halt auch Klarheit geschaffen und auch vielleicht ein bisschen Ruhe in deiner Fanbase gebracht, ne? Das darfst du halt auch nicht vergessen.
Ja, aber jetzt hast du Joe Philbin als Interim Head Coach, der jetzt jetzt noch ein paar Spiele spielen darf. Alles völlig uninteressant, weil Green Bay ist zwar rechnerisch, ist es noch möglich, dass sie in die Playoffs kommen, aber höchst unwahrscheinlich. Das heißt, also den Head Start, den sehe ich nicht so ganz. Deswegen hätte man das auch zu Ende spielen lassen können. Also den Head Start sehe ich einfach nicht, weil Josh McDaniels wird immer wieder genannt. Du darfst offiziell Josh McDaniels nicht anrufen jetzt und sagen, hey Josh, was müssen wir machen, dass du nicht ein Indianapolis 2.0 mit uns abziehst? Sollen wir vielleicht schon mal einen Vertrag aushandeln? Das geht nicht, weil sie sich sonst strafbar machen. Von daher, ja, College, auch da gibt es, glaube ich, ein Tampering, was College-Coaches angeht. Das ist in den Regularien der NFL beschrieben. Ich weiß aber nicht, inwiefern das da zutreffend ist oder welche Sonderregelungen es da gibt. Nichtsdestotrotz, ja, schwierig. Also deswegen, der Zeitraum ist für mich so ein bisschen strange, aber okay, die Green Bay Packers werden sich was dabei gedacht haben. Mir erschließt es sich leider nicht.
Tja, ist schwer abzuschätzen.
Wen glaubst du denn aus der NFL? Es werden jetzt immer, eigentlich jedes Mal, wenn es um Head Coach geht, wird von irgendeinem Offensive Coordinator geredet, weil natürlich jetzt Offenses so en vogue sind, durch natürlich auch Sean McVay, Kyle Shanahan etc. pp. Ich hatte es angesprochen, Josh McDaniels, DeFilippo von den Vikings, auch wenn er jetzt vielleicht nicht so in den letzten Wochen so überzeugen konnte als Offensive Coordinator. Wer glaubst du, wäre eine gute Lösung, auch eine realistische Lösung für Green Bay und vor allen Dingen Aaron Rodgers?
Ja, ich finde, das ist extrem schwer abzuschätzen. Ich finde, McDaniels wirkt so, als wenn er der beste vorhersehbare Pick wäre, quasi. Nur gibt es halt zwei Dinge bei McDaniels, die problematisch sind. Zum einen, er kann erst höchstwahrscheinlich spät in den Playoffs quasi zu einem Interview, zu einem Vorstellungsgespräch erscheinen. Und bis dahin könnte sich halt Green Bay einige andere Chancen verderben. Denn wir wissen ja, wie es mit McDaniels und den Indianapolis Colts in der letzten Saison abgelaufen ist. Da hat er halt kurzfristig ist er abgesprungen, nachdem er augenscheinlich eine mündliche Zusage gegeben hat. Und dann standen die Colts da. Jetzt sind sie sicherlich mit Frank Reich, dem Ersatzkoordinator oder Headcoach, Entschuldigung, natürlich stehen sie ganz gut da, weil es ist natürlich eine Situation, die man als Team nicht so gerne haben will. Deswegen ist das eine Problem mit McDaniels und das andere halt, man weiß nicht, wenn er zusagt, ob er dann auch wirklich zusagt am Ende.
Das kommt
was halt für ihn spricht, er hat halt mit Tom Brady einen gestandenen Quarterback, der auf einem ähnlichen Level ist, wie es Aaron Rodgers ist, der auch teilweise nicht so leicht zu handeln ist offensichtlich, wie wir es mitbekommen haben in der letzten Saison, als es anfing mit den Gerüchten darum, dass es einen Dissens gibt zwischen Bill Belichick und Tom Brady, und ähnlich haben wir es jetzt auch mit Aaron Rodgers und mit Mike McCarthy. Das heißt, er hatte einiges an Erfahrung. Er hat lange Zeit mit nicht den besten Waffen in der Offense, würde ich mal sagen, sehr stark offensiv gespielt in der Liga. So, ich meine, du hast Tom Brady und Gronk, aber was danach kommt, ist halt in der Regel in den letzten 7 Jahren immer eher so durchschnittlich gewesen. Und das ist sicherlich auch sehr positiv, ihm anzuheften. Aber naja, McDaniels sollte eigentlich schon bei den meisten Teams hoch auf der Liste stehen, trotz der Geschichte, die er da letztes Jahr bei den Colts abgezogen hat.
Und es wäre natürlich jetzt auch ein ganz anderes Job-Offering, ein ganz anderes Angebot, wenn Green Bay anrufen würde, im Gegensatz zu den letztjährigen Indianapolis Colts, zu dem Zeitpunkt, als man nicht wusste, ob Andrew Luck überhaupt nochmal zurückkommen würde. Oder wie es generell um ihn steht. Von daher, dass die Situation ist natürlich eine deutlich attraktivere noch für Josh McDaniels, sollte er es denn wollen. Vielleicht, wie gesagt, wird es auch jemand anderes. Ich weiß es nicht. Man könnte vielleicht das Tampering umgehen, sprich, indem man einfach Greg Williams fragt. Weil mit dem muss man ja nicht verhandeln. Der wird ja, hat ja selber gesagt, er hatte so viele Offerings, wo er gar nicht hätte wirklich erscheinen müssen. Er hätte einfach nur zusagen müssen und unterschreiben müssen. Vielleicht können sie ihn noch anrufen, der ja zumindest jetzt nicht am letzten Wochenende, aber sonst mit den Cleveland Browns einen ganz guten Job macht.
Ist alles für die Kitchens.
Wobei das letzte Spiel ja gegen die Houston Texans ist ein bisschen in die Hose gegangen für den guten Baker Mayfield, Greg Williams und auch den Kitchens. Das war jetzt nicht so die größte Show, die man sich vielleicht als Cleveland Brown Fan erhofft hatte. Kommen wir nachher aber auch noch zu kurz zu den Spielen. Eine weitere Entlassung gab es Spieler, und zwar Calvin Benjamin wurde von den Buffalo Bills entlassen, ehemaliger Panthers, ehemaliger First-Round-Pick der Panthers, der sich ein paar verbale Scharmützel auch geleistet hatte mit Cam Newton und gesagt hatte, okay, wäre ich bei einem anderen Quarterback untergekommen, wäre es mir besser ergangen in der Liga und ich hätte eine bessere Karriere bis zu diesem Zeitpunkt vorweisen können, weil Cam Newton einfach so inkonstant und nicht so gut geworfen hat. Ist dann leider zu den Bills gekommen und das hat jetzt dazu geführt, dass er dann im Endeffekt auch rausgeworfen wurde bei den Bills.
Tja, die Bills, es ist einfach irgendwie eine verlorene Saison. Kann man, glaube ich, nicht anders sagen, ne? Nachdem man im letzten Jahr noch im Playoffs war, dieses Jahr einige Quarterback und vor allem auch Quarterbacks Verletzungsprobleme hatten.
Ja.
Jetzt haben sie Calvin Benjamin rausgeworfen, den sie für einen Dritt- und Siebtrunden-Pick ertradet haben. Wenn er geclaimed wird, ich habe jetzt eben nochmal auf Twitter geschaut, da ist noch nichts passiert, aber wenn er geclaimed wird, sparen die Bills 2 Millionen Dollar an Capspace, was sicherlich ordentlich ist. Wenn nicht, das Geld ist garantiert. Weil er in seiner 5. Jahresoption quasi gerade spielt und die ist garantiert, sobald das Liga-Jahr quasi anfängt, beziehungsweise die, ja doch, das Liga-Jahr.
Das Liga-Jahr.
Genau. Insofern, nun ja, er hat das Maul relativ weit aufgerissen, als es darum ging, dass er froh war, nicht mehr die Bälle von Cam Newton zugeworfen zu bekommen. Jetzt hat er 354 Reception Yards erhalten nach 11 Spielen oder 12 Spielen. Nun ja, mal gucken, wie es mit ihm weitergeht.
Absolut.
Also er wird sicherlich noch eine Chance bekommen, aber er hat es sicherlich anders vorgestellt, seinen ersten Vertrag nach seinem Rookie-Vertrag zu unterschreiben, dass er deutlich größer werden wird, als das jetzt wird.
Und vor allen Dingen auch interessant, also an Calvin Benjamin sieht man auch gut, jetzt unabhängig davon, ob er jetzt, man kann ja von ihm halten, was man möchte, ob er gut ist oder nicht, aber wie schnell sich die Liga einfach verändert. Als Calvin Benjamin gedraftet wurde, war die Idee, wenn ich einen Receiver hole, will ich diesen Big Body, großen Typen Receiver haben. Das hat sich jetzt völlig verändert in der Offense-Struktur, die momentan in der Liga versucht wird zu implementieren oder schon implementiert wurde von mehreren Teams, ist eben, dass ich kleinere Receiver hole, schnelle Receiver hole, die ganz andere athletische Voraussetzungen mitbringen, genau, als so ein Calvin Benjamin. Also wenn ich mir jetzt die Receiver angucke von den Rams, ob es jetzt Cooper Kupp ist, Woods oder Brandon Cooks, dann Kansas City mit ihren Receivern. Das sind ganz andere Typen, die jetzt momentan gefragt sind. Auch die jetzt in der Liga groß auftrumpfen.
Geht immer mehr um Spacing und nicht um, genau, das Körperliche da drin. Ne?
Also dieser klassische Possession Receiver, dein First Read, das ist ein ganz anderer geworden und interessant. Also ich meine, er hat noch nicht mal seinen Rookie-Deal ausgespielt und schon ist er eigentlich nicht mehr en vogue. Zumindest mit dem, was er aufs Feld bringen kann. So viel dazu, Christian. Vielleicht können wir noch kurz ein paar Verletzungen abarbeiten, die uns noch zu dem einen oder anderen Punkt führen auf unserer Tagesordnung, um dann vielleicht auch ein bisschen über Spiele zu sprechen. Verletzung, die wichtigste Verletzung im Sinne dessen, dass es für ein Team ein schwerer Rückschlag ist, die auf jeden Fall noch in den Playoffs oder im Rennen um die Playoffs sich befinden, ist Tight End Greg Olsen von den Carolina Panthers, hat sich Das finde ich schön, das ist leicht zu übersetzen. Die Plantarfaszie, das weiß bestimmt jeder, was das ist, gerissen an dem Fuß, der bereits operiert worden war in dieser Saison. Das ist, glaube ich, dieses, wo man auch gerne mal so einen Krampf hat, so das, dieses Muskel oder Stück zwischen Ding. Ferse und Zehen im Fuß.
Auf der Innenseite, das Fuß Ding?
Fußunterseite.
Ja.
Das ist kaputt und das muss operiert werden und damit ist Greg Olsen für die Saison raus, der eigentlich wichtigste Spieler in der Offense für Cam Newton, neben natürlich Christian McCaffrey, aber was so einen klassischen Receiver angeht, ist er als Tight End eigentlich der Dreh- und Angelpunkt der Offense und gerade für die Carolina Panthers, die jetzt so viele Probleme hatten in den letzten Wochen, gegen Tampa verloren haben, ein ganz, ganz herber Rückschlag, wenn sie jetzt quasi nochmal reinhüpfen wollen in das Playoff-Picture.
Ja, die Panthers haben echt einen ziemlich miserablen Stretch, ne? Ich glaube jetzt 3 Spiele in Folge verloren. Stimmt, gegen Detroit haben sie verloren, da sind sie für 2 gegangen, als sie den Extra Point machen mussten, um 20-20 gegen Detroit auszugleichen. Und dann haben sie sich entschieden, nee, wir machen den Two-Point-Try und der hat dann nicht funktioniert. Und
dann
nun
gegen Seattle verloren. In der letzten Woche gegen Seattle.
Washington.
Nee, Seattle.
Ja, okay, kann sein. Also für sie ist es wirklich sehr schwer, nachdem sie wirklich aussahen, als wenn sie geprimed wären für die Playoffs, haben jetzt wirklich ein schweres Setting, um dann noch sich wirklich durchzusetzen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie der Schedule von ihnen aussieht. Das habe ich mir bei ihnen nicht rausgeschrieben. Aber Playoff-Run wird schwierig. Ohne Greg Olsen nochmal schwieriger. Wir werden sehen, ob sie sich einhängen können. Auf jeden Fall hat Ron Rivera, hat jetzt auch eine kurze Leine wohl bekommen, denn der neue Besitzer David Tepper, hat gesagt, oder ist nicht wirklich gesagt, aber es werden Gerüchte gemeldet, dass der durchaus bereit ist, deutliche Veränderungen in der Organisation vorzunehmen. Und das wird mit sicherlich auch den Head Coach einschließen.
Absolut, vor allen Dingen, weil es natürlich extrem interessant ist. Du hast einen neuen Besitzer, der in das Team kommt von außerhalb. Du hast quasi dann eine Struktur, die der Besitzer sich selber nicht geschaffen hat mit einem Head Coach. Und das kann natürlich dafür sorgen, dass er sagt, okay, da bin ich jetzt mal gespannt, wie Ron Rivera das noch handelt. Und es könnte gut sein, dass, wenn sie die Playoffs eben verpassen sollten, dass es das dann gewesen ist für Ron Rivera in Carolina. Ich habe jetzt schnell geguckt, sie spielen jetzt noch bei den Browns, das ist die nächste, jetzt kommende Woche. Dann haben sie das erste Spiel gegen die Saints zu Hause.
Zweimal noch gegen die Saints.
Ja, spielen sie zu Hause gegen die Falcons und dann nochmal bei den Saints. Also eigentlich schwieriger kann es kaum werden. Du spielst zweimal gegen die Saints und dann noch einmal gegen den Division-Gegner, die Falcons, die genauso noch versuchen, in die Playoffs reinzuhüpfen.
Und dann die Falcons.
Ja, wer weiß. Also rechnerisch ist es möglich, Christian. Ja. Du bist doch jeder Rechenkönig. Und dann spielst du nochmal ein unangenehmes Spiel gegen die Cleveland Browns. Also sehr, sehr schwierig. AJ Green, die Cincinnati Bengals sind zwar, rechnerisch auch noch drin, aber mit Sicherheit nicht mehr logisch im Playoff-Rennen. Ja. Sie müssen jetzt für den Rest der Saison auf ihren Star-Wide-Receiver AJ Green verzichten, der sich den Zeh gebrochen hat. Washington, über die wir heute schon ein paar Mal gesprochen haben, haben ihren Starting Cornerback Dunbar, der immer auf der anderen Seite von Josh Norman spielt bei den Washington Team, auch auf die IR gesetzt mit einer Schienbeinverletzung. Landon Collins, IR, der Safety.
Colt McCoy, darfst du nicht vergessen.
Von den Giants. Ja, Colt McCoy kommt noch. Colt McCoy, Quarterback von Washington, Ersatzquarterback für Alex Smith, hat sich das Bein gebrochen im Monday Night Game gegen die Philadelphia Eagles und wurde ersetzt von Mark Bud Fumbles Hanches.
Ja, Washington ist auch direkt in die Bresche gesprungen und hat sich gedacht, wir nehmen doch jetzt mal einen neuen Quarterback unter Vertrag. Wir haben noch theoretische Chancen, in die Playoffs hineinzukommen, auch wenn die mit unseren derzeitigen Quarterback schwierig ist, und haben sich dann gedacht, so, nee, Kaepernick, der kann uns nicht helfen. Wen laden wir dann erstmal zum Workout ein? Das war zum einen Ryan Mallett, der Understudy von Tom Brady von vor 4 Jahren, 5 Jahren und Landry Jones, der Understudy von Ben Roethlisberger, wurden eingeladen, unter Vertrag genommen, wurde dann schlussendlich Josh Johnson. Wer kennt den Namen nicht? Eine Koryphäe und unter den Quarterbacks. Ich glaube, jetzt wäre der Zeitpunkt gekommen, wenn Washington wirklich ernsthaft gewinnen will, hätten sie Kaepernick eine Chance geben müssen, denn er ist definitiv zu diesem Zeitpunkt auch mit allen anderen Umständen berücksichtigt der beste Quarterback, der, vielleicht noch eine Chance gegeben hätte, aber nun ja, das ist halt so, wie es ist.
Das ist eines der traurigsten Themen in dieser Saison, unglaublich, also Johnson, der einen vielversprechenden Start hatte in die Liga, dann völlig abgetaucht ist, jetzt in der Alliance of American Football, also quasi das neu gegründete Pendant zur NFL, was in der Offseason für Einschaltquoten sorgen soll. Da wurde er gedraftet in der ersten Runde. Jetzt muss man ja mal gucken, ob er da aus dem Vertrag irgendwie wieder rauskommt, dass er dann auch wirklich für Washington spielen kann.
Ja, er ist schon rausgekommen, glaube ich, aus dem Vertrag, aber er hat auch bekündet, dass er trotzdem quasi in der Offseason dann für sein Team spielen möchte. Ja,
wahrscheinlich kriegt er da sogar noch mehr Geld. Auf jeden Fall traurig, weil Colin Kaepernick jetzt auch nicht erst jetzt der beste verfügbare Quarterback ist, sondern auch schon seit Monaten der beste verfügbare Quarterback ist. Deutlich besser ins System passt als Mark Sanchez. Das war ja so auch die Herangehensweise von Gruden, das jetzt irgendwie wieder zu widerlegen, so wie es jeder Coach bisher versucht hat in der Liga. Ja, es passt nicht mit dem System, er war lange raus, bla bla bla. Mark Sanchez hat im Grunde genommen die letzten Jahre so einen Tutor-Job gemacht an der Seitenlinie. Und das Einzige, was er immer in der Hand hatte, war ein Bleistift, wo er sich irgendwelche Notizen gemacht hat. Also, dann zu sagen, Mark Sanchez ist dann derjenige, der die Raps bekommt und spielen darf, weil er, weiß nicht, näher dran ist. Also das ist so, in bettlägerlicher Logik nur noch.
Ja.
Christian, fangen wir doch mal an mit einer bunten Sache. Und vielleicht wirst du es merken, wenn ich es jetzt abspiele, dass ich mal wieder ein kleines Startbench-Cut für dich habe.
Ah, okay.
Und zwar haben wir schon viel über MVP gesprochen und Coach of the Year und whatever was. Wir haben aber noch nie gesprochen über Comeback Player of the Year. Deswegen jetzt für dich Start, Bench, Cut. Dein Comeback Player of the Year. Odell Beckham Jr., Andrew Luck oder Deshaun Watson?
Ich finde Odell ist ein bisschen schwierig, weil er halt meaningless Football spielt. Also es ist halt...
Er selber oder sein Team? Also
sein Team, also er spielt in einem Team, das meaningless Football spielt. Ja. Watson hat nach einem etwas leicht holprigen Start und gut wieder reingefunden. Und Andrew Luck ist halt einfach aufgrund seines Pedigrees quasi, ne? Seinen First Overall Draft Status und der nächste next Big Thing quasi, dass er den Titel hat er ja immer bei sich getragen. Deswegen, ja, bei Watson bin ich mir auch noch zu unsicher. Er ist halt einfach noch zu jung, ne, um das festzulegen. Deswegen würde ich mich, glaube ich, für Andrew Luck starting, Watson benching und Odell cut entscheiden. Auch wenn das schwierig ist. Das ist nicht einfach.
Ja, deswegen habe ich dich ja gefragt. Damit
hängt auch mal ein bisschen damit zusammen, was man quasi heranzieht als Bemessungsgrundlage dafür. Ne?
Absolut. Lass uns kurz, oder da können wir eigentlich in unserer Rubrik Buntes und Interessantes bleiben. Die Liga hat jetzt verkündet diese Woche, dass sie gerne Änderungen am Punt-Regelwerk einführen würden in der nächsten Saison. Die Liga versucht ja jedes Jahr irgendwas zu ändern, ob es gut ist für den Football oder nicht. Hauptsache, wir ändern was. Getreu diesem Motto haben sie jetzt gesagt, okay, mit dem Punting müssen wir uns was überlegen. Irgendwie die Player Safety ist natürlich immer wichtig, das wird vorausgeschoben. Und dann natürlich auf der anderen Seite, wir wollen das Spiel interessanter machen, dass noch mehr Leute gucken. Jetzt haben sie gesagt, sie wollen das crowdsourcen. Vorschläge, was man ändern könnte. Das ist, glaube ich, so ungefähr die schlechteste Idee, die man haben kann, in einem Sport zu sagen, fragen wir doch mal die Fans, was sie gerne hätten.
Ja, aber nee, es ist extrem klug, meines Erachtens.
Ja?
Wenn die sagen, wir crowdsourcen das, dann stellen die halt die Möglichkeit ein, dass man irgendwelche Ideen mitteilen kann, sagen aber am Ende aber nicht, welche Ideen mitgeteilt wurden und sagen am Ende, ja, nee, wir haben uns auch für das und das entschieden und das haben die Fans gesagt und wir machen nur das, was die Fans wollen. Und so kann man es direkt schon wieder PR-mäßig gut drehen.
Ich habe zwei.
Und du musst es ja nicht nehmen.
Ich habe schon zwei interessante Vorschläge gelesen bei Twitter. Ich lese dir mal beide vor und du sagst mir, wenn du dich für einen von den beiden entscheiden müsstest, welcher wäre es? Der erste Vorschlag wäre 15 Yard Penalty, wenn du von dem Panther getackelt wirst. Sprich der Returner, wenn er vom Panther getackelt wird, gibt es ein 15 Yard Penalty für das Return Team. Für ein Return Team. Okay. Dafür, dass du von einem Panther getackelt wirst. Und der zweite Vorschlag wäre, nur Linemen dürfen Punts returnen. Wir haben das mal gesehen, ich glaube, war das Dan Connolly von den New England Patriots, der mal so einen 60-Yard-Return hatte. Also nur Linemen.
Ein Kickoff?
Oder ein Kickoff, also ein Push-Kick, Script.
Ja.
Nur Linemen dürfen Punts returnen. Du bist jetzt Goodell, nur zwei Fans haben sich gemeldet auf deinen Crowdsourcing-Aufruf. Einer sagt 15-Yard-Penalty, wenn du vom Panther getackelt wirst und der andere sagt, nur Linemen dürfen Punts returnen.
Tja, ich glaube, ich würde Lineman sagen. Das ist, glaube ich, es ist immer, wenn Big Man Rumble dann quasi am Start ist, das ist immer eigentlich immer ein Highlight, weil es halt so selten vorkommt. Ich weiß nicht, ob es dann den Highlight-Status lange behalten würde. Aber das Problem ist dabei dann natürlich, die sind ja auch nicht unbedingt langsam, ne?
Nee.
Und
stell mal vor, Aaron Donald returnt dann die Punts.
Ja. Ist halt die Frage, ob das dann Player-Safety-mäßig den gewünschten Effekt hätte. Denn ich könnte mir vorstellen, dass dadurch durchaus noch andere Verletzungen zustande kommen können.
Absolut. Ich glaube auch, das wäre nochmal die einzige Möglichkeit für Vince Wilfork, nochmal zurückzukommen in die Liga.
Er ist ein guter, er hat zumindest schon mal einmal einen Punt gefieldet.
Ja, und schon Interceptions derartig elegant vorgetragen und versucht zu returnen. Kommen wir zu den Spielen, Christian. Zum Abschluss unserer Folge heute gucken wir natürlich auf die Spiele, die waren und auch die Implications, die sich daraus ergeben. Mein Spiel bisher dieser Saison hat sich schon vor fast einer Woche zugetragen. Und zwar war das Thursday Night Game der Dallas Cowboys gegen die New Orleans Saints. Die hochgelobten Saints, die Offense der Saints, nur 10 Punkte zustande gebracht. Die Defense von Dallas unglaublich, unglaublich gut gespielt. 13-10 gewonnen. Für mich, auch wenn natürlich für viele das LA Kansas City Spiel das Spiel der Saison oder vielleicht das größte Regular Season Game ever war, aufgrund der Punktzahl. Das Spiel war für mich bisher das Spiel der Saison, weil es einfach ein unglaublich spannendes, unglaublich abwechslungsreiches Spiel war.
Definitiv. Wirklich, also so auch total überraschend richtig gut, ne?
Mhm.
Das hätte man ja im Vorfeld nicht gedacht. Ich glaube, New Orleans war mit 8 Punkten Favorite, glaube ich. Ich hatte die ganze Zeit so ein bisschen die Sorge gehabt, okay, diese Thursday Night Games sind halt häufig sehr Heimteam-lastig, denn kurze Woche und eine Reise ist halt für das Auswärtsteam schwierig. Dementsprechend hatte da New Orleans den Nachteil gehabt. Aber Dallas hat mit einer extrem starken Defense-Leistung und super gute Coverage extrem gut gespielt. Und schlussendlich hat meines Erachtens Sean Payton auch so ein bisschen dazu beigetragen, denn es waren einige Fehlentscheidungen bei ihm dabei. Zum einen hat er beide Challenges, nicht sonderlich gut verballert. Und dann auch sich selber der letzten Chance beraubt, das Spiel nochmal umzudrehen, denn als Dallas an der eigenen Endzone war, kurz vor Ende des Spiels, hat er mit 2:03 verbleibenden Timeout genommen und damit den Cowboys bzw. Dak Prescott eine Gratischance gegeben, den Ball zu werfen. Den hat er dann auch geworfen und dann kam eine Pass-Interference in der Endzone, sodass er das Spiel dann einfach danach niederknien konnten.
Oh, niederknien, das hört sich gut an. Das habe ich mich schon häufiger gefragt, wie man das am besten übersetzen sollte. Aber okay, wir arbeiten an unserem Übersetzungsbuch. Nee, auf jeden Fall, Dallas schiebt sich damit natürlich weiter rein ins Playoff-Picture auf Position 4 momentan in der NFC und so ein bisschen das Team, das keiner im Grunde genommen sehen will in den Playoffs. Also du hast ja immer mindestens ein Team, das so sneaky good ist, das aber auch irgendwie gefährlich sein kann, aber auch total ungefährlich sein kann, aber zumindest ein Team, was du eigentlich nicht, dem du eigentlich nicht begegnen möchtest und du froh bist, wenn irgendjemand anderes es vorher rauswirft, denn die Defense, vor allen Dingen die Front Seven, die sie aufs Feld bringen, mit deinem Liebling Leighton Vander Esch, und auch Smith vielleicht das beste Duo momentan haben. Das Duo aus Jacksonville in meinen Augen abgelöst als das beste Linebacker-Duo in der Liga. Extrem stark, haben extrem physisch gespielt, haben die New Orleans Saints so bis jetzt noch kein Team in der Liga von Anfang an durch Press-Coverage sehr, sehr stark
komplett unter Druck dominiert, gesetzt, ne?
Und komplett, ja, dominiert. Also mal wieder das, mein altes Credo, wenn deine O-Line stark genug ist, um genug Punkte aufs Board zu bringen und deine D-Line so stark ist, dass du ohne zusätzliche, ja, ohne zusätzlichen Pass-Rush, ohne zusätzliche Blitzes genug Druck ausüben kannst, kannst du eigentlich jedes Spiel gewinnen in der Liga. Und das haben die Dallas Cowboys gezeigt. Und es war sehr, sehr erfrischend zu sehen.
Ja, definitiv. Und auch in der Art und Weise schon überraschend, denn Drew Brees wurde nur zu 127 Yards gehalten. Das ist, ja, das ist wenig. Das ist sehr wenig und man könnte, wenn er am Ende nicht den MVP-Titel gewinnen wird in der Saison 2018, dann wird er mit Sicherheit auf dieses Spiel zurückschauen und sagen so, das könnte das Spiel gewesen sein, das mich diesen Titel gekostet hat. Denn ich glaube schon, dass ihm das auch durchaus wichtig ist.
Ich glaube auch, dadurch, dass er es eben einfach noch nie gewonnen hat, den MVP-Titel. Ja, ne?
Genau.
Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, was wäre gewesen, wenn der große Tony Romo jemals eine solche Defense hinter sich gehabt hätte? Das
ja.
Eigentlich schade.
Er hätte Fahrradkette, ne?
Das ist mein Team. Das ist mein Quarterback.
Ich glaube, es wäre
großartig. That he was. ja, aber ich finde es sehr erfrischend, weil wir haben ja auch über den Amari Cooper Trade wirklich sehr kritische Töne geäußert.
Ja, es ist für mich immer noch.
Ich weiß nicht, ich finde, das ist schon so ein bisschen Ants justifies the means, denn wenn Dallas in die Playoffs reinkommt, dann kann man das durchaus auch an dem Amari Cooper Trade festmachen und dann würde ich das rückwirkend natürlich wieder ein bisschen anders bewerten.
Ja,
ob ich dann positiv werden würde, weiß ich nicht, aber ich würde auf jeden Fall ein bisschen abschwächen in der Schlechtheit.
Eine Schlechtheit. Also der Mary Cooper ist mit Sicherheit ein guter Spieler, aber auch ein kleiner Klotz, den sie sich ans Bein gebunden haben, weil auch er natürlich mit den vielen anderen da demnächst einen neuen Vertrag bekommen muss. Das ist der Prescott, dann haben sie den Marcus Lawrence, der gefranchised-tagged. Plus sie haben First-Rounder abgegeben für ihn. Plus er ist natürlich ein guter Receiver. Aber
Elliott muss auch einen neuen Vertrag kriegen. Also Jerry Jones wird einiges an Geld von seinem Tagesgeldkonto umbuchen müssen.
Ja, vielleicht muss er das eine oder andere Kunstwerk seiner Frau aus dem Stadion verkaufen. Aber mein Problem ist halt einfach in der Offense momentan, in der Liga generell, in der NFL, brauchst du diesen Number One Wide Receiver einfach nicht mehr. Du brauchst, in meinen Augen, brauchst du es nicht mehr. Und du brauchst nicht mehr so früh in einem Draft so viel ausgeben für einen Wide Receiver. Calvin Ridley ist eine tolle Story in Atlanta, aber das würden auch andere schaffen. Das würden auch Receiver, würden in eine ähnliche Produktion abliefern können, weil einfach das System viel wichtiger ist als der Spieler selber. Das hat sich in meinen Augen sehr gewandelt. Also das Spielsystem ist deutlich wichtiger als die einzelnen Spieler. Und die Defense in Dallas beherrscht einfach das Spiel. Und wenn du dann eben wieder zurückgehen kannst zu dem, was Dallas eben sehr, sehr gut kann, ist mit Ezekiel Elliott zu laufen, weil du eine Führung hast, dass die Uhr vor allen Dingen auch in der Hand zu haben, Drew Brees so lange wie möglich auf der Bank sitzen zu lassen. Du hattest ja teilweise in dem Spiel das Gefühl, dass Drew Brees in Realtime 30, 40 Minuten nicht auf dem Feld war, was so ungewöhnlich ist auch. Und ich glaube, da hätte es auch ein anderer Receiver getan. Also, wie gesagt, das ist mir zu viel Draftkapital.
Ist es schon viel. Ich sage auch nur, dass es dann anders bewertbar wäre. Nicht, dass es unbedingt gut bewertbar wäre. Aber dann würde ich vielleicht meine harsche Kritik ein wenig abmildern.
Lamar Jackson. Ich muss mich vielleicht auch ein bisschen selber richtig stellen. Ich hatte ja so ein bisschen Befürchtung, dass das ganze Lamar Jackson-Ding nicht so gut ist für Baltimore. Offensichtlich funktioniert es doch und zeigt auch Washington, dass man innerhalb der Saison von heute auf morgen das System ändern kann und einen ganz anderen Quarterback reinhauen kann in das Team. 26-16 gewinnen sie dieses ganz, ganz wichtige Auswärtsspiel in Atlanta und sind jetzt nur noch ein halbes Spiel hinter den Pittsburgh Steelers in der AFC North und im Playoff-Picture. Auf Position 6 momentan, haben sehr, sehr gute Chancen, da auch weiterhin Erfolg zu haben mit Lamar Jackson. Wir wissen noch nicht so genau, wie es mit Joe Flacco aussieht, aber das Team aus Baltimore auch mit einer unglaublichen Defense schafft es so ein bisschen, diesen Offense-Trend in der Liga so ein bisschen einzudämmen. Und sogar RG3 hatte kurz mal die Chance im Spiel so ein bisschen zu zeigen, dass er noch, zumindest dass es ihn noch gibt, auf jeden Fall sehr, sehr
schön. Noch einen Puls hat.
Sehr schön zu sehen. Und Lamar Jackson entwickelt sich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Hätte ich nicht gedacht. Mea culpa, da lag ich völlig falsch.
Ja, Joe Flacco, die große Frage, was wird mit ihm weiter passieren? Harbaugh hält sich nach wie vor so immer so ein bisschen bedeckt. Man weiß immer noch nicht, wie es aussieht, ob er, wie fit er jetzt schon tatsächlich ist. Also da gibt es immer noch keine richtigen, verbindlichen Aussagen, würde ich jetzt mal sagen. Aber never touch a running system heißt es ja auch. Und wenn es einmal läuft, dann sollte man jetzt nicht noch unbedingt meines Erachtens einen Stock ins Getriebe werfen, ne?
Absolut. Wahrscheinlich wird es auch so weiterlaufen. Wobei, ich bin mir nicht so ganz sicher, wenn es dann wirklich in die Playoffs geht, wenn es dann hart auf hart kommt, eng wird und das ein oder andere Team vielleicht auch, Lamar Jackson vielleicht ein bisschen besser im Griff haben kann, ob man dann nicht doch zurückkommt zu ihm. Wir müssen mal LA auch ansprechen, Christian, denn sie haben ihre Division gewonnen, haben sich, wen überrascht, schon qualifiziert für die Playoffs mit 11-1 mit dem Sieg in Detroit. Da kann man eigentlich nur gratulieren. Aaron Donald mal wieder ein großartiges Spiel gemacht. Würden MVPs auch in Defensive Tackle verlieren, verliehen werden, wäre auf jeden Fall ein Frontrunner für den Titel. Todd Gurley hatte mal wieder eine kleine, premature Celebration kann man es nicht nennen, aber etwas früh gedacht, ich knie mal, bevor ich in die Endzone laufe.
Ja, wobei ich das gar nicht so sehr kritisieren würde, denn auch schlussendlich hat er das Spiel damit relativ gut, also fürs Team war es nicht schlecht. Ne? Ja. Also sicherlich hat er das Spiel damit nicht geeist, wie es so schön heißt, ne? Aber es wäre dann ein zweites Two-Possession-Game gewesen, glaube ich, wenn die Rams nicht gescored hätten und wenn sie quasi nur Kneel-Downs gemacht hätten und ein Field-Goal geschossen hätten, dann hätten die Lions, glaube ich, am Ende so eine Minute auf der Uhr gehabt, um 10 Punkte zu überbrücken. Das ist natürlich auch extrem unrealistisch, ne? Also insofern war es schon ganz gut, dass er so eine kleine Kurve eingeschlagen hat und dann sich vor der Endzone hingekniet hat. Also ich weiß es nicht. Also ich weiß nicht genau, warum das so kritisiert wurde.
Ich habe es auch nicht kritisiert. Das war einfach ein bisschen amüsant zu sehen.
Ja, insgesamt bei Twitter wurde das wirklich kritisiert. Das hat mich so ein bisschen verwundert.
Ja, ich glaube, das sind aber diese ganzen Fantasy-Owner, die sich dann, die dann ins Kissen beißen.
gut möglich. Aaron Donald vor MVP, ne? Das wäre schon einer, der es verdient hätte. Ne?
Aber man gibt es nicht an Defensive Tackle. Das ist so unbeschrieben.
Ja, 16,5 Sacks von der Tackle-Position aus, das ist halt echt schon,
Ja, und die ganzen Forced Fumbles in wichtigen Spielen, sei es jetzt gegen Kansas City. Sehr, sehr erstaunlich. Zwei Spiele möchte ich noch kurz ansprechen, Christian. Zumindest, dass wir es noch einmal drin haben, um es so zu komplettieren hier. Die ein spätes Spiel am Sonntag, die Patriots gewinnen 24-10 zu Hause, sehr, sehr dominierend, zumindest in der zweiten Halbzeit gegen die Minnesota Vikings. Hätte man so vielleicht auch nicht gedacht, dass es schlussendlich so gefühlt sehr dominant ist, was die Patriots abgeliefert haben. Vor allen Dingen die Defense sehr, sehr stark gespielt hat von den Patriots und John DeFilippo, den wir vorhin angesprochen haben, als möglichen neuen Head Coach nicht haben so gut aussehen lassen. Vor allen Dingen, wahrscheinlich wird er ziemlich viel Stress bekommen weiterhin mit Mike Zimmer, der ja immer möchte, dass das Team viel Running, viel Laufspiel hat. Aber auch das hatten sie wieder nicht, obwohl Devin Cook, glaube ich, der hatte ein Average von fast 9 Yards per Carry, aber man hatte ihn nicht so wirklich weiterhin, wenn man so in Ezekiel Elliott-Sprache bleiben würde, gefüttert.
Ja, durchaus. Das war ein großer Kritikpunkt, vor allen Dingen, weil das Spiel lange ausgeglichen war. Also stand lange 10-10 und in der zweiten Halbzeit haben die Vikings dann so ziemlich das Laufspiel aufgegeben, hatten gerade über die Ecken oder über den Rand viel Erfolg damit. Dementsprechend etwas komisch, aber so lange das Spiel ausgeglichen war, so lange hatte ich nicht so das Gefühl, dass die Patriots das Spiel verlieren würden. Das ist dann natürlich als Fan des Teams und ich bin da manchmal auch ein bisschen vorschnell in meiner Einschätzung.
Ach Quatsch.
was das Ergebnis eines Patriots-Spiels angeht, aber es hat sich relativ sicher die ganze Zeit angefühlt, ne?
Zumindest dieser Touchdown von Gordon, dieser Drive, der gefühlt in 10 Sekunden passiert ist, war so ein bisschen so ein Knackpunkt, wo man gedacht hat, okay, jetzt haben sie sich dementsprechend auch klassischerweise für die Patriots wieder in der Halbzeit nochmal zusammengerauft und haben nochmal Sachen erkannt.
Der erste Drive war ja auch sehr, sehr zügig und überzeugend, ne?
Ja, aber da dieser Touchdown von Gordon hat so ein bisschen das Siegel drauf gemacht aufs Spiel. Interessante Situation dann noch mit Bill Belichick und Adam Thielen an der Seitenlinie. Habe ich selten auch gesehen von Bill Belichick, dass er so.
Ja, manchmal merkt man schon, dass er mit Fingern auch ein bisschen feisty ist. Ja, aber starke Defensive-Leistung der Patriots. Die Frage bei denen ist halt nun mal, wie konstant ist das alles? Denn man hat das Gefühl, jede Woche sieht man eine neue Facette einer entsprechenden Einheit, wenn sie gegen ein neues Team spielen, ob es jetzt Offense, Defense oder Special Teams ist. Es bleibt spannend.
Genau, das kommende Spiel werden sie gegen die Miami Dolphins spielen, ein Spiel, was sie gerne verlieren, in Miami. Wir hoffen es nicht, denn unter anderem ist ein treuer alter Zuhörer von uns momentan da unterwegs und wird sich das Spiel live angucken. Viele Grüße da an die Reisenden in Amerika. Wir hoffen, dass es für euch ein gutes Spiel wird und dass ihr viel Spaß habt auf der Reise und natürlich auch im Stadion. Zum letzten Spiel, Christian. Das Sunday Night Game, auch ein extrem schönes Spiel, extrem spannendes Spiel. Auch die Chargers gewinnen, zumindest nach der ersten Halbzeit, überraschend bei den Pittsburgh Steelers, nachdem sie bereits mit 23-7 zurücklagen, dann schlussendlich noch mit 33-10. Wie das Ganze war für mich auch so ein bisschen komisch, dieses Spiel. Das fühlte sich auch sehr, sehr komisch an, auch in der zweiten Hälfte, was da mit Pittsburgh passiert ist, wie sie eingebrochen sind, eigentlich nichts mehr wirklich hinbekommen haben. Und Philip Rivers ein großartiges Spiel gemacht, im Grunde genommen konstant unter Druck, weil Pittsburgh im Grunde genommen, ja, ich glaube, das ist das Team, was am meisten blitzt oder zumindest am zweiten meisten, fast bei jedem Spielzug, ob es jetzt ein Run-Blitz war oder auch ein Pass-Blitz von den Steelers, immer unter Druck war. Philip Rivers kaum einen Pass werfen konnte, ohne dass er dann auch einen Hit kassiert hat. Dafür hat er ein wirklich großartiges Spiel gemacht für 299 Yards, 2 Touchdowns, 26 von 36. Also das war auf jeden Fall eine MVP-Vorstellung von Philip Rivers in Pittsburgh beim Sunday Night Game.
Ja, hat ja auch eine MVP-Saison. Ne? Ob er den Titel dann am Ende bekommt, ist die große Frage. Speziell was halt die Playoff-Geschichte angeht, da ist das mit den Chargers natürlich noch sehr interessant, denn sie können die Kansas City Chiefs noch einholen, auch wenn sie sehr große Schwierigkeiten haben werden, den Tiebreaker über Kansas City am Ende zu gewinnen. Sie müssten dann quasi schon 2 Spiele in den letzten 4 Spielen mehr gewinnen als Kansas City, um vor ihnen die Division zu gewinnen. Aber es ist nicht unmöglich, wir werden sehen. Was das Spiel selber angeht, es war natürlich schon ziemlich kontrovers, denn im Prinzip beide Touchdowns hatten mit einer relativ offensichtlichen Schiedsrichterfehlentscheidung zu tun. Der Touchdown-Wurf von Philip Rivers zu Benjamin ging einher mit einer
relativ offensichtlichen Fallstart.
Ja, mit einem relativ offensichtlichen Fallstart vom Wide Tackle Sam Tevy. Nun ja, das hatten wir schon mal in der Saison gehabt. Der Schiedsrichter, der das verbockt hatte, wurde dann noch relativ zügig rausgeschmissen. Da haben wir bis jetzt noch keine Infos zu, ob der Schiedsrichter noch seinen Job hat oder er jetzt nur fürs College pfeift. Das wissen wir nicht. Frustrierend natürlich, aber es ja ist, wie es ist. Und dann bei dem Punt-Return-Touchdown von, wie heißt er?
Du meinst im Corner?
Desmond King. Genau, gab es auch einen relativ offensichtlichen
Block in the Back.
Block in the Back, genau. Insofern sehr unglücklich für die Steelers, aber eigentlich sollte man, wenn man ein Spiel so verliert, nicht unbedingt auf die Schiedsrichterentscheidungen gucken, sondern man sollte sich überlegen, warum man es das erste Mal in der Geschichte des Heinz Fields geschafft hat, zu Hause einen 14-Punkte-Vorsprung zu verlieren. Das ist, ja, da sollte man eigentlich eher den Fehler suchen, ne? Und da muss man ganz klar sagen, in der zweiten Halbzeit ging halt einfach gar nichts mehr zusammen. Die Offense hat nichts mehr geschafft. Vorher lief eigentlich hauptsächlich was über Antonio Brown. Und in der zweiten Halbzeit haben die Chargers sich eingestellt. Und ja, dann war es halt so, ne?
Ja, Ryan Switzer mit seiner Concussion, der aus dem Spiel rauskam, hat natürlich auch nicht unbedingt geholfen. Aus der Slot relativ wichtig für die Steelers, gerade auf dem Third Down. Ansonsten, ja, Mike Tomlin ist für mich einfach so ein bisschen schwierig momentan zu greifen, in dieser Saison vor allen Dingen. Viele auch komische Entscheidungen, die er trifft, ob das Challenges sind. Ich habe auch irgendwie so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass am Ende die Four Starts bei dem entscheidenden Field Goal der Chargers im Grunde genommen gewollt waren, weil man hatte keinen Timeout mehr, um den Kicker zu eisen, wenn man so will, und lass uns einfach so oft einen False Start, Entschuldigung, einen Offside produzieren, versuchen wir den Kicker nochmal zu hitten, um ihn so ein bisschen Vertrauen zu nehmen, um ihn so ein bisschen einzuschüchtern. Das hatte für mich irgendwie dieses, war sehr, sehr kurios, und schlussendlich haben sie
ja Glück. Oder es klappt vielleicht, ne? Das kann ja auch mal sein, dass du dann einfach nicht auf Zeit bist, ne?
Ja.
Ja, ist auch ganz interessant, das ist eine kleine Regelkunde. Theoretisch, also erstmal die Situation, die Chargers hatten irgendwie einen, weiß nicht, 35-Yard-Field-Goal oder so, und danach sind die Steelers dreimal in Folge Offsides gelaufen, um das Field-Goal halt zu blocken, was sie dann auch quasi zweimal geschafft haben, sodass dann eine Offside-Penalty verhängt wurde und die Chargers 10-Yard bekommen haben. Die Referees können, wenn es zu häufig passiert,
5-Yard
den Charger. Ja, zweimal 5 Yards.
Ja, sorry.
Ja. Die Referees können, wenn das zu oft passiert, diese Offside-Penalty, können die Officials den Chargers einfach 3 Punkte gutschreiben. Die Macht haben sie. Das können sie übrigens auch mit Touchdowns machen, bei besonders offensichtlichen und meistens wahrscheinlich auch wiederholten Penalties können Schiedsrichter tatsächlich auch in der NFL Punkte einfach so gutschreiben. Ich weiß nicht, ob das schon mal jemals passiert ist.
Selten. Ich habe es ich habe es schon mal mitbekommen, aber zum Beispiel in dem letzten Jahr hätte man bei Kansas City Oakland, war das, glaube ich, dieses Spiel, wo Oakland, ich glaube, 3 oder 4 sogar untimed downs hatte an der Endzone der Kansas City Chiefs und relativ klare Holding Calls da waren gegen die Defense. Aber ich glaube, da muss schon wirklich 3-4 Mal, also ich glaube, wenn Pittsburgh noch 3-4 Mal weiter offside gegangen wäre, vielleicht hätten die Referees das dann gemacht. Ich weiß nicht, ab wann es da so ein Point of Emphasis gibt, ab wann man dann sagt, okay, wenn du jetzt 5-mal hintereinander das gleiche Foul begehst bei diesem Untimed Down, dann geben wir einfach die 3 Punkte an die Chargers.
Ich habe sogar eine Wortmeldung, ich weiß nicht mehr, wer das war, von den ehemaligen Schiedsrichtern, der jetzt bei Fox oder CBS oder wie auch immer ist. Einer von denen hat auf jeden Fall gesagt, dass er das sogar schon nach dem 3. Versuch in Betracht gezogen hätte.
Ja, weil es eben auch so offensichtlich war und man eben offensichtlich versucht hat, einfach diesen Kicker unter Druck zu setzen und ihm Vertrauen zu nehmen. Und man weiß ja um die Stärken der Kicker in L.A.
Ja, dass die Chargers mal so eine prekäre Situation mit ihrem Special Teams dann ein komplettes Spiel gewinnen, wer hätte das gedacht, ne?
Los Angeles Football Teams. Jetzt stehen sie mit 20-4 da. Sehr, sehr beeindruckend für beide Teams aus L.A., das soll es von meiner Seite gewesen sein, Christian. Beziehungsweise du hast noch eine Info, genau, wo wir gerade bei Referees waren. Hattest du doch noch was zu einem Referee, der sich unschön verhalten hat bei dem MMA-Fight von Leonard Fournette?
War das dabei? NFL? Aber auf jeden Fall der Referee Roy Ellison ist quasi im bezahlten Urlaub geschickt worden. Suspendiert worden mit Bezahlung oder ohne? Das weiß ich gar nicht. Entschuldigung, jetzt habe ich hier was rausgenommen, ohne es genau zu wissen. Weil er Jerry Hughes wohl eine Son of a Bitch genannt hat oder nur Bitch. Auf jeden Fall ist er da negativ aufgefallen. Naja, wahrscheinlich wird er nicht gefeuert werden, denn Jerry Hughes hat, ich glaube in 2014 und in 2015 ist er zweimal bestraft worden, finanzieller Art, weil er sich auch abusive quasi gegenüber Schiedsrichtern geäußert hat.
Ja, trotzdem für einen Schiedsrichter kein gutes Zeichen. Sollte
eigentlich
nicht mehr in der Liga pfeifen. Aber gut, wir werden sehen, wie sich das aushandelt.
James Conner müssen wir noch kurz erwähnen. Finde ich nicht unwichtig.
Ja.
Den haben wir noch so ein bisschen übersprungen. Denn er ist jetzt verletzt mit einer Knöchelverletzung im, ich weiß nicht in welchem Bein, aber auf jeden Fall hatte er eine Knöchelverletzung, und das könnte schon relativ bitter sein für Pittsburgh, die jetzt auch zusehen müssen, dass sie nicht mehr Spiele liegen lassen, denn sie spielen jetzt in 2 Wochen gegen die Patriots. Denn das Spiel, wenn sie jetzt alle Spiele gewinnen, dann sind sie quasi vor den Patriots. Aber wenn sie noch eins mehr liegen lassen, dann wird es halt schwierig. Ne? Und James Conner, High Ankle Sprain, weiß man nicht, ob er auch überhaupt gegen die Patriots spielen wird können. Sie haben noch Stefan Ridley, ehemaliger Patriots auch, der eher bekannt für seine Fumble-Ritis ist als großartig andere Dinge. Und Jalen Smith, der Fifth-Round-Rookie-Pick, der ja so ein bisschen gerade Aufwind hat, aber ob er so komplett die Workload übernehmen kann, das wird sich auch noch zeigen müssen.
Das Gute ist, im nächsten Spiel gegen die Raiders könnt ihr auf jeden Fall im Grunde genommen jeden schonen, der wichtig ist, denn die Raiders sind, glaube ich, ja genau, die Oakland Raiders sind offiziell eliminiert worden an diesem Wochenende von den Playoffs. Ja. Traurig.
Es gibt zwei Hat-and-T-Shirt-Games. Wenn die Patriots diese Woche gegen die Hat-and-T-Shirt-Game ist ein Spiel quasi, in dem man die Division clinchen kann, indem man, wenn man das Spiel gewinnt, quasi mit einem mit einer Cappy und mit einem T-Shirt den Sieg feiern darf. Deswegen ein genau. Hat-and-T-Shirt-Game.
Den gibt es übrigens wenn die Patriots nicht gegen AGB von uns, falls das jetzt jemand denkt.
Nee, das stimmt. Also sowohl die Saints als auch die Patriots können ihre Division und damit auch die Playoff-Teilnahme sichern mit einem Sieg am nächsten Wochenende.
Genau. Das war's.
Ja, jetzt haben wir nicht mehr alle so reinbekommen, was wir uns gedacht haben, aber wir haben am Anfang doch notwendigerweise ein bisschen länger reden müssen.
Notwendigerweise. Und notwendigerweise freuen wir uns über alle Bewertungen. Gerne bei iTunes die Sterne da lassen und eine Bewertung schreiben. Wir freuen uns über Kommentare, Fragen bei Twitter. Ansonsten bleibt uns nichts anderes zu sagen als vielen Dank, dass ihr bei uns wart und wir hoffen, dass ihr auch nächste Woche wieder beim NFL Tuesday wieder am Dienstag bei uns sein werdet. Schöne Woche, schönes Wochenende, viel Spaß am Sonntag mit allen kommenden Spielen. Bis dahin, ciao.